온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 368. In Chile ist das linke Radio Manque gewaltsam durchsucht worden, einige Mitarbeiter wurden verhaftet, das Equipment beschlagnahmt. Dazu gibt es eine Nachricht. Migration und Flucht betreffen natürlich auch Nord- und Zentralamerika. Tausende verlassen jährlich Guatemala, El Salvador und Honduras, darunter viele Frauen. Wir beleuchten das Beispiel Honduras. In Ecuador haben ethnische Gruppen einen gesetzlich verankerten Anspruch auf Selbstbestimmung. Doch beim Öl hört die politische Mitsprache auf, denn die Wirtschaft des Landes ist davon abhängig. Wie gehen die Indigenen damit um? Ein Besuch in der Amazonasgemeinde Sarayaku. Im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca gibt es langanhaltende Proteste der Lehrergewerkschaft CNTE. Gerade sind vier führende Mitglieder verhaftet worden. Wir präsentieren euch ein Interview, das die Situation in Oaxaca Ende Juli beleuchtet. Viel Spaß beim Hören wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Selbstverwaltetes Radio Manque in Chile kriminalisiert. Am 15. Oktober 2015 wurde das freie und selbstverwaltete Radio Manque in Rancagua, etwa 100 Kilometer südlich der chilenischen Hauptstadt Santiago, durchsucht. Die Ausstattung des Senders wurde beschlagnahmt. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Radios wurden von der Untersuchungspolizei PDI vorübergehend festgenommen und von Polizeiangehörigen geschlagen. Bei einigen von ihnen wurden daraus entstandene Verletzungen in einem Krankenhaus attestiert. Alle vier wurden mit weiteren Auflagen und Ermittlungen vorläufig wieder freigelassen. Grundlage für die Durchsuchung und Beschlagnahmung war eine Anzeige der Telekommunikationsbehörde Subtel und ein daraus resultierender Durchsuchungsbefehl der Staatsanwaltschaft wegen illegalen Sendens ohne Zulassung. Radio Manque wurde 2013 als politisches und soziales Projekt ohne Profitinteressen gegründet. Es versteht sich als antikapitalistisches, antipatriarchales, selbstverwaltetes Projekt und hat sich die Herstellung von Gegenöffentlichkeit zum Ziel gesetzt. Es unterstützt soziale und politische Bewegungen und Forderungen und gestaltet diese zum Beispiel mit Live-Übertragungen zu bestimmten Anlässen mit. Sendungen zu politischen Initiativen haben hier ebenso einen Platz wie Hörspiele oder die Unterstützung lokaler Musikerinnen und Musiker. Radio Manque ist online über www.radiomanque.org, www.radiomanque.org zu empfangen. Der Weltverband Freier Radios AMARC, Bereich Lateinamerika und Karibik, veröffentlichte einen Aufruf zur Unterstützung von Radio Manque und eine Erklärung des Radios zum Vorfall.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Weder hochtechnisierte Grenzanlagen noch die unzähligen Kontrollen durch Militär- oder Polizeiposten entlang der Migrationsroute, auch nicht die ansteigenden Zahlen der verschwundenen Migrantinnen und Migranten auf der Strecke und noch nicht einmal die Deportationen ihrer Herkunftsländer halten sie auf. Die Hunderttausende, die jährlich ihre mittelamerikanische Heimat verlassen. Die Flüchtenden aus Guatemala, El Salvador und Honduras. Darunter immer mehr Frauen. Sie fliehen alleine oder mit ihren Kindern. Fliehen wegen erlebter sexualisierter Gewalt, sei es häusliche Gewalt im privaten Umfeld oder sei es durch Sicherheitskräfte oder durch Mitglieder von Banden, den sogenannten Maras. Bleiben oder fliehen, die Entscheidung zwischen diesen beiden Optionen scheint häufig wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Zum Beispiel Honduras.
Immer wieder dokumentiert die Interamerikanische Menschenrechtskommission CIDH Fälle von Menschenrechtsverletzungen in Honduras und fordert für von Repression und Gewalt bedrohte Menschen Sicherheitsmaßnahmen seitens der Regierung. Bei einem kurzfristig angekündigten Kontrollbesuch in Honduras im Dezember 2014 stellte Kommissionspräsidentin Tracy Robinson ihre Untersuchungsergebnisse öffentlich vor.
Die Kommission konstatierte alarmante niveles de violencia.
Die Kommission stellte ein alarmierendes Ausmaß an Gewalt fest. Neben einer der höchsten Mordraten im globalen Vergleich gibt es in Honduras Fälle von Verschwindenlassen von Menschen und eine ausgeprägt hohe Form geschlechtsspezifischer Gewalt. Dazu kommen Agrarkonflikte, die wiederum gewalttätige Auseinandersetzungen produzieren. Das alles passiert im Kontext weitgehender Straflosigkeit. Diese resultiert unter anderem aus einer Schwäche der staatlichen Institutionen, Korruption und fehlender Unabhängigkeit der Justiz.
Allein von Januar bis Anfang Oktober 2015 sind über 55.000 honduranische Männer und Frauen aus den USA und Mexiko zurück nach Honduras deportiert worden. Trotz aller Versuche, die Migration zu verhindern, bleibt die Zahl der Migrierenden hoch und die Gesamtzahl der Abschiebungen in etwa gleich. Verändert hat sich allerdings die Rolle Mexikos. Während sich die Deportationen aus den USA nach Honduras im Jahr 2015 verglichen mit dem Vorjahr deutlich verringert haben, wurden über 60% der Deportationen in diesem Zeitraum alleine aus Mexiko durchgeführt. Bruder Fray Tomás unterhält die Migrantenunterkunft in Tenosique im mexikanischen Bundesstaat Tabasco unweit der Grenze zu Guatemala. Er kritisiert die Rolle seines Landes massiv.
Mexiko ist ein país sucio.
Mexiko hat sich mit einer blutigen Migrationspolitik beschmutzt. Wir sind die Handlanger der USA und verraten dabei Mittelamerika. Anstatt einen gewaltfreien und würdevollen Transit für die Migranten zu garantieren, wird ein gewalttätiger Umgang mit ihnen provoziert, indem sie kriminalisiert und massiv im Transit behindert werden.
In seiner Herberge Albergue La 72 bietet Bruder Fray Tomás Unterkunft und Schutzraum für die Menschen auf der Transitroute. Er weiß, dass der Transit, die Migration, weitergehen wird. Fluchtgründe gibt es genügend. So konstatiert die CIDH weiterhin.
Eine anhaltend hohe Rate von Armut und sozialer Ungleichheit. Daraus folgen weitgehende soziale und ökonomische Ausgrenzung sowie strukturelle Diskriminierung. Große Teile der Bevölkerung leben in Armut und ohne ausreichenden Zugang zu Grundnahrungsmitteln. In besonderem Ausmaß trifft dies Kinder, indigene und afroamerikanische Gemeinschaften sowie die Landbevölkerung. Bei diesen Personen ist ein besorgniserregendes Ausmaß an Fehl- oder Unterernährung zu beobachten. Diese Gruppen und auch andere wie Frauen und Transpersonen sehen sich beim Zugang zu Gesundheit und Bildung mit großen Hürden konfrontiert. Sie sind überproportional von Arbeitslosigkeit und Niedriglöhnen betroffen, sowie gesundheitlichen Risiken ausgesetzt.
Waren es vor ein paar Jahren noch fast ausschließlich Männer, die sich auf den Weg in die USA machten, um von dort aus dann mit Remesas, ihren Geldsendungen, die zurückgebliebenen Familien zu ernähren, so sind heute auch viele Frauen auf der Strecke unterwegs, oft auch mit ihren Kindern. Selbst unbegleitete Kinder und Jugendliche machen sich immer häufiger auf diesen riskanten Weg. In Tapachula, im Bundesstaat Chiapas im Südwesten Mexikos, bietet die Migrantenherberge von Padre Flor María Rigoni ihnen kurzzeitig Schutz.
Wir sehen einen Anstieg wie nie zuvor von Frauen, die losziehen. In manchen Monaten kommen bis zu 30% Frauen. Und das Verrückte ist, sie kommen manchmal mit bis zu 5 Kindern, Babys. Was machst du da?
Mit ein paar wenigen einfachen Spielgeräten im Innenhof der Herberge ist die Ausstattung dieser neuen Herausforderung angepasst worden. Doch warum machen sich immer mehr und mehr Frauen auf den Weg? Die Interamerikanische Menschenrechtskommission erklärt dies folgendermaßen.
Die Kommission erhielt besorgniserregende Informationen über die gestiegene Zahl von Morden und Gewaltverbrechen gegen Frauen in Honduras. Von 2010 bis November 2014 wurden 2592 Frauen ermordet. Unsere Informationen besagen, dass in Honduras im Durchschnitt alle 17 Stunden eine Frau umgebracht wird. 71% der ermordeten Frauen wurden durch Schusswaffen getötet. Zivilgesellschaftliche Organisationen beklagen, der Staat habe keine ausreichenden Schutzmaßnahmen gegen Gewalt ergriffen, wie zum Beispiel durch eine wirksame Kontrolle von Waffen. Sie berichteten der Kommission von fortgesetzter sexualisierter Gewalt gegen Frauen seitens staatlicher Akteure, zum Beispiel auch durch die Militärpolizei.
Frauen, die vor der Gewalt zu Hause flüchten, wollen mit der Flucht oft nicht nur sich, sondern auch ihre Kinder schützen. Wie Bessie Fajardo, die mit ihrer 9-jährigen Tochter und dem 3-jährigen Sohn unterwegs ist. Sie hatte in einem der Armenviertel von San Pedro Sula, der im Norden von Honduras gelegenen Wirtschaftsmetropole, einen Laden für Secondhand-Klamotten. Irgendwann kamen junge Leute in ihr Geschäft und forderten Geld von ihr. Zuerst nahm sie es nicht ernst. Doch das änderte sich, als sie einen Drohanruf erhielt.
Als ich diesen Anruf bekam, war klar, jetzt ist es ernst. Mir war klar, jetzt muss ich für die Kinder die Pässe besorgen und das Land verlassen, weil sie mich sonst umbringen, wenn ich diese Miete, wie bei uns das Schutzgeld genannt wird, nicht bezahle.
Vor wenigen Jahren hätte in so einem Fall die Mutter, die sich auf den Weg macht, die Kinder bei Großeltern oder Tanten abgegeben und mit Geldsendungen für sie gesorgt. Heute nehmen immer mehr Frauen ihre Kinder mit.
Me da la impresión que una de estas mujeres, por lo menos, están tomando conciencia.
Ich habe den Eindruck, dass diese Frauen heute viel bewusster mit ihrer Rolle und ihrer Geschichte umgehen. Sie sehen sich unabhängiger von den Ehemännern und dem machistischen Modell, also dem schicksalhaften Hinnehmen von Dingen wie: Er trinkt, okay, er schlägt dich, so ist es halt, ertrag es.
Toma, ni modo, te pega, es así, aguanta.
So die Beobachtungen von Padre Flor. Und Bessies eigene Geschichte?
Con mi esposo nunca nos llevamos bien. Entonces él mucho me maltrataba verbalmente.
Mit meinem Mann habe ich mich nie verstanden. Er hat mich oft verbal misshandelt, mich und die Kinder. Mir war klar, ich kann nur mit den Kindern aus Honduras weg. Ich kann sie nicht bei ihm lassen. Also habe ich die Kinder ohne sein Wissen mitgenommen, denn das hätte dieser Macho nie zugelassen.
Bessie Fajardo möchte Aufenthaltspapiere und Arbeitserlaubnis für Mexiko bekommen. Sie will, dass ihren Kindern nicht das Gleiche widerfährt wie ihr selbst.
Ich habe so viel vom Vater meiner Kinder ausgehalten, weil ich nicht wollte, dass meinen Kindern das Gleiche passiert wie mir. Mit 6 Jahren wurde ich von meinem Stiefvater missbraucht. Deswegen bin ich nicht bei meinen Eltern, sondern bei den Großeltern aufgewachsen. Und für meine Kinder will ich nur das Beste.
Ecuador war lange Zeit bekannt als die Nachspeisenation. Doch Bananen und Kakao wurden in den 1970er Jahren von einem anderen Exportschlager verdrängt, Erdöl. Diktatoren, Neoliberale, Sozialisten des 21. Jahrhunderts, sie alle feierten und feiern das schmutzige Schmiermittel nationaler Entwicklung. Doch welcher Nation eigentlich? Ecuador hat sich 1996 mit einer Verfassungsreform zum plurinationalen Staat erklärt. Indigenas werden seitdem eine Vielzahl von Kollektivrechten garantiert. Mehr als ein Dutzend ethnische Gruppen genießt einen breiten Anspruch auf Selbstbestimmung. Doch beim Öl hört die politische Mitsprache auf. Die Wirtschaft des Landes ist stärker denn je abhängig von sprudelnden Pipelines. Und so sind Bodenschätze unter indigenen Territorien für viele Gemeinden zur kollektiven Zerreißprobe geworden. Fördern oder nicht fördern? Eine Gemeinde, die diese Frage früh für sich beantwortet hat, ist Sarayaku, gelegen mitten im ecuadorianischen Amazonas. Gefördert wird nicht, und das, obwohl reichlich Erdöl unterm Waldboden lagert. Sind die Kollektivrechte also doch ganz brauchbar, oder hat das Dorf einfach einen guten Draht zur Pachamama?
Es ist heiß auf dem Dorfplatz von Sarayaku. Die Sonne steht im Zenit und doch herrscht dichtes Gedränge. Denn Sarayaku feiert eine Woche lang die Pachamama, die Mutter allen Lebens. Die Wände der Palmhütten sind mit bunten Blumen geschmückt, die Gesichter der Menschen zieren rote und schwarze Linien und ein bisschen Verzückung. Denn gleich steht ein weiteres Highlight des Tages an, der Wettlauf zwischen José Gualinga, dem ältesten Sohn des Schamanen, und Padre Fernando, einem kolumbianischen Missionar mit Rauschebart. Und schon geht's los. Klare Sache für Rauschebart. Padre Fernando mag rau, aber nicht langsam geworden sein. Im Ziel genießt er es sichtlich, einmal die Nase vorn gehabt zu haben. Denn wenn er und José an anderen Tagen über das Leben im Amazonas philosophieren, hat meistens der Quechua-Indigener das letzte Wort.
José und ich haben immer wieder unsere Nicklichkeiten, vor allem wenn wir uns über Religion unterhalten. Er hat mir viele der spirituellen Wesen des Waldes näher gebracht. Ich hingegen verkünde das Evangelium von Jesus Christus, aber ich dränge es niemandem auf. Ich segne die Chicha, Maniokbier, das betrunken macht. Und morgen werde ich auch die Speere für die Jagd segnen. Das ist alles Teil des Lebens hier.
In vielen der Hütten rings um den Dorfplatz tanzt und trommelt inzwischen die Jugend Sarayakus. Doch das Leben hier war nicht immer so idyllisch, berichtet der junge Waldhüter Celsius Arangis bei einem Schälchen Chicha. Bereits 1996 wurden weite Teile des mehr als 130.000 Hektar großen Gemeindelands an die argentinische Erdölgesellschaft CGC verpachtet. Und als es keine Einigung mit Sarayaku erzielen konnte, versuchte das Unternehmen im Jahr 2002 eben Tatsachen zu schaffen. Celsius erinnert sich.
Die Ölarbeiter drangen einfach in unser Land ein. Sie hinterließen Spuren. Nicht nur die Umwelt, auch unser Zusammenleben war betroffen. Es kam zu Konflikten zwischen den Bewohnern. Der Boden wurde verschmutzt. Noch immer liegt hier viel Sprengstoff vergraben, der für seismische Untersuchungen verwendet werden sollte. Deshalb sind wir damals auch vor den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen, haben gewonnen. Doch noch immer belästigen uns die Ölunternehmer.
Interamerikanischer Gerichtshof? Wozu? Anhaltende Belästigungen? Wie denn? Nirgends sonst auf der Welt genießen ethnische Gruppen so weitgehende Rechte wie in Ecuador. Doch leider eben nicht, wenn es um Bodenschätze geht. Erst das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vor 3 Jahren und die gegen die Regierung verhängten Strafzahlungen verschafften Sarayaku eine Atempause. Doch Celsius misstraut dem Frieden auf Zeit, glaubt nicht an einen Sinneswandel seitens des Staates.
Die indigenen Gruppen und ihre Rechte sind in der Verfassung anerkannt, ja, ebenso wie das Recht aller auf eine saubere Umwelt. Aber diese Garantien werden von der Regierung nicht respektiert. Deshalb haben wir einen eigenen Vorschlag entwickelt, die Kawai-Sache, das Konzept des lebendigen Waldes. Das ist eine Strategie, um zu vermeiden, dass erneut Unternehmen in unser Territorium eindringen.
Strategie lebendiger Wald. Celsius entgeht mein ratloser Blick nicht. Er schlägt vor, José Gualinga zu besuchen, dessen Haus gut 20 Minuten flussabwärts steht. Als wir ankommen, hat José seine Sportsachen längst gegen ein weißes Leinenhemd und eine imposante Kette aus Fischknochen getauscht. Auf einem umgedrehten Kanu sitzend, stellt sich José gerade den Fragen jugendlicher Besucher aus anderen indigenen Gemeinden. Auch die wollen noch mal genau wissen, was es mit dem Causay Sacha, dem lebendigen Wald, auf sich hat.
Die Kosmovision der Urvölker verstand die Welt der Natur als etwas Lebendiges. Es gab großen Respekt, in Symbiose zu leben und Ressourcen zu teilen. Aber leider haben die westliche Wissenschaft und Technik dazu geführt, dass dieses Weltbild verschwindet. Das macht uns zu wandelnden Toten. Klar, wir leben, bilden Gemeinschaften, aber die Kraft und die Bindung, die wir zum Wald unterhalten haben, verschwindet. Und wer diese Bindung verliert, wird dazu fähig, seine Umwelt zu zerstören. Deshalb wollen wir diesen philosophischen Gedanken, dass der Wald lebendig ist, wieder populär machen.
Zurück zur Natur also. Und dann? Gandhi, ein jugendlicher Quechua-Indigener, bittet um das Wort. Unentwegt hat er Fotos mit seinem Pad geschossen und scheint schwer an seiner westlichen Technologie zu hängen. Im Einklang mit der Natur zu leben, müsse ja auch nicht gleich totalen Verzicht bedeuten. Das Konzept des Summa Causay, wie die Indigenen das gute Leben nennen, spricht doch von Gleichgewicht und Harmonie, meint Gandhi. José nickt und Gandhi drückt den Aufnahmebutton.
Summa Causay ist ein Plan für das Leben und der hat 3 Eckpfeiler. Eine gesunde Erde, Weisheit und ein ausgeglichenes Sozialleben. Das ist unsere Ansage an die Regierung. Das Recht der Natur respektieren und Ressourcen harmonisch nutzen. Das ist das Gegenteil von Entwicklungsplänen. Die sehen ja immer nur vor, Straßen und Häuser zu bauen und dann immer mehr Straßen und Häuser. Wir lehnen Technologie nicht ab, aber es muss ein Gleichgewicht gewahrt bleiben. Unsere Aufgabe ist es, Indikatoren dafür aufzustellen, was Reichtum wirklich bedeutet.
Doch die Regierung von Präsident Rafael Correa hat an dieser Debatte gerade wenig Interesse, auch wenn das gute Leben an prominenter Stelle in der Verfassung erwähnt wird. Vorbei die Zeiten, als man die Weltgemeinschaft mit der Idee aufscheuchte, gegen entsprechende Ersatzzahlungen kein Öl im Nationalpark Yasuni zu fördern. Keine Rede mehr von einem sozialistischen Ecuador, das sich vom Extraktivismus emanzipiert. Vielmehr drücken Kreditrückzahlungen an China in Milliardenhöhe. An einen Ausstieg aus dem Ölgeschäft ist gar nicht zu denken. Die indigenen Verbündeten von gestern, sie sind die Fortschrittsfeinde von heute. Gutes Leben, kollektive Rechte, nationale Entwicklung. In Ecuador tobt ein Kampf der Ideen und ein Kampf um die Köpfe. Viele indigene Gemeinden sind tief gespalten. Noch zeigt sich Sarayaku geeint. Auf dem Dorfplatz feiern sich die Männchen selbst. Padre Fernando posiert mit seinem bemalten Gesicht für Gruppenfotos. Celsius steht etwas abseits. In ein paar Tagen wird er für einen Monat in den Dschungel aufbrechen, um Daten zu sammeln. Sarayaku weiß, dass die Alternative zur Ölförderung nicht einfach Subsistenzwirtschaft lauten kann. Ökotourismus und eine eigene Fluggesellschaft betreibe man bereits, erzählt Celsius stolz.
Doch wir haben noch ganz andere Möglichkeiten, um als Gemeinschaft Einkünfte zu erzielen. Der Emissionshandel zum Beispiel ist sehr interessant. Noch analysieren wir die Folgen der Restriktionen einer Zertifizierung. Praktisch wäre es schön. Wir leben nun mal mit dem Wald.
Ob sich das Vorhaben umsetzen lässt, ist unklar. Viele indigene Gemeinden haben mit dem CO2-Handel negative Erfahrungen gemacht, durften am Ende nicht mal mehr einen Baum verschneiden. Noch sucht Sarayaku deshalb eine Partnerorganisation, die es ihnen erlaubt, den Wald nach ihren Vorstellungen zu schützen und zu nutzen. Denn ja, sie sind nun einmal Teil dieses lebendigen Waldes und wollen gut darin leben.
Und wieder einmal erreichen uns beunruhigende Nachrichten aus dem Süden Mexikos. In den frühen Morgenstunden des 29. Oktober wurden in Oaxaca 4 führende Mitglieder der Lehrergewerkschaft CNTE verhaftet. Ihnen werden Vergehen gegen diverse Bundesgesetze vorgeworfen, was bei einer Verurteilung zu Freiheitsstrafen zwischen 3 und 40 Jahren führen kann. Am selben Morgen räumte ein Großaufgebot der Polizei das Protestcamp, welches Mitglieder der CNTE seit Wochen vor dem Bildungsministerium unterhalten haben. Zu den Hintergründen der lang anhaltenden Lehrerproteste gibt uns Philipp Gerber Auskunft. Onda Info hat sich mit ihm Ende Juli auf dem Höhepunkt der Proteste nach Schließung des Bildungsministeriums in Oaxaca unterhalten.
Hallo Philipp, Gruß aus Berlin nach Oaxaca. Seit Tagen erreichen uns Nachrichten von dem sich zuspitzenden Konflikt zwischen der Lehrergewerkschaft CENTE und der Regierung Oaxacas. Die Stadt befindet sich im Belagerungszustand. Trotzdem hatte die Gewerkschaft für Montag, den 27. Juli, zehntausende Mitglieder zu einem Protestmarsch durch das Zentrum der Stadt aufgerufen. Wie ist derzeit die Situation in Oaxaca?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz schwierige Situation im Moment, weil wir haben einen eigenen Belagerungszustand in Oaxaca Stadt. Das sieht man insbesondere an der massiven Militärpräsenz. Man spricht von bis zu 10.000 Einheiten der föderalen Polizei und des Militärs. Dieser Einsatz steht im Zusammenhang mit der Lehrergewerkschaft, die sich gegen eine Strukturanpassungsreform im Bildungswesen wehrt, und dieser Widerstand soll nun gebrochen werden.
Noch Anfang Juni hieß es, dass die zur Absicherung der Regionalwahlen geschickten Einheiten nach dem Urnengang wieder abgezogen werden sollen. Dies ist offensichtlich nicht geschehen.
Ja, insbesondere mit dem Urnengang wurde überhaupt erstmals Oaxaca wieder so militarisiert. Im Moment fand auch noch das Fest Gelaguetza statt. Gelaguetza ist sowas wie die Hauptattraktion des Jahres. Im Juli jeweils werden indigene Tänze vorgeführt, einem breiten Publikum in einem Forum mit 10.000 Touristen. Und diese folklorisierte Kulturveranstaltung wurde dann auch noch zum Vorwand genommen, um die Stadt mit Polizei zu besetzen.
Aber warum rief die Sektion Veintidós ausgerechnet in der Zeit der Gelaguetza zu ihrer Megamarcha auf? Sie musste doch befürchten, dass damit der schwelende Konflikt weiter eskaliert.
Ja, also das war auch eine Strategie der Regierung. Die haben am frühen Morgen nach der Gelaguetza das Bildungsministerium, das Lokale, besetzt. Das Bildungsministerium von Oaxaca hat eine Schlüsselfunktion für die Lehrgewerkschaft, weil sie dort auch einen großen Einfluss hat bezüglich den Posten, bezüglich auch den Funktionen innerhalb des Bildungswesens in Oaxaca.
Da muss ich natürlich gleich nachhaken und fragen, warum Gabino Cue, der Gouverneur Oaxacas, ausgerechnet während der Gelaguetza die Gewerkschaft mit der Schließung des Bildungsministeriums provoziert.
Also das tönt natürlich nach einer Provokation, es war es auch. Es ist aber auch eine von langer Hand geplante Operation gewesen. Es wurde auch nicht einfach von Gabino Cue, dem Gouverneur, entschieden, sondern der Präsident von Mexiko, Peña Nieto, sein Sprecher war damit dabei, als sie das verkündet haben, dass dieses Bildungsministerium nun neu besetzt wird und die Gewerkschaft entmachtet werden soll. Das war also nicht einfach eine lokale Aktion, sondern das war eine generalstabsmäßig geplante Aktion von der Zentralregierung von Mexiko.
Sowohl die Zentralregierung als auch die Regierung Oaxacas durchleben gerade eine Legitimitätskrise. Besteht deiner Meinung nach ein Zusammenhang zwischen der massiven Repression gegen die Lehrergewerkschaft und dem Versagen des mexikanischen Staates auf allen Ebenen?
Ja, diesen Zusammenhang kann man sehen. Die mexikanische Regierung hat allerdings schon länger ein Legitimationsproblem, mindestens seit Ayotzinapa. Und wir sehen schon, dass die mexikanische Zentralregierung seit Anfang Jahr immer stärker eine Politik der harten Hand fährt und diese Politik immer mehr auch in Oaxaca ankommt. Wobei man auch sagen muss, dass die ganzen Lehrerproteste, die sind im Moment fokussiert auf Oaxaca, aber in den letzten Wochen hat sich ein Großteil der Lehrer im Lande gegen eine neue Evaluation gewehrt und der Unmut unter der Lehrerschaft im ganzen Land, das ist über 1 Million Personen, ist sehr groß und das ist natürlich auch eine Gefahr für die Zentralregierung, dass sich dieser Lehrerprotest weit über die üblichen problematischen Bundesstaaten im Süden ausbreitet.
Das ist ein interessanter Aspekt, denn die Lehrergewerkschaft Oaxaca scheint ja nicht allein in ihrem Kampf zu stehen. Kurz nach der Schließung des Bildungsministeriums haben sich mehr als 100 zivilgesellschaftliche Organisationen mit ihr solidarisiert. Was waren die wichtigsten Forderungen des gemeinsamen Appells?
Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben insbesondere darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, dass man soziale Konflikte militärisch lösen will, dass die Polizei und Armee überhaupt kein Garant sei für Sicherheit, wie man in Mexiko allzu gut weiß. In Oaxaca ist immer auch die Erinnerung an 2006 noch wach, als ein Aufstand gegen das korrupte Regime nach monatelangem Konflikt dann blutig niedergeschlagen wurde. Vielleicht könnte man noch anfügen, dass die Lehrer auch nicht allein sind als Sektor, die protestieren. Also es gibt auch weitere Sektoren, es gibt die ganzen Frage des Gesundheitssektors, wo ebenfalls eine Privatisierung befürchtet wird bald. Es gab Strukturanpassungsmaßnahmen im Energiebereich, die Privatisierung des Erdöls und all dies führt zu einer großen Protestwelle, die sich im Moment wieder am Lehrersektor kristallisiert.
Ja, Philipp, ich bedanke mich für das Gespräch.
Herzlichen Dank auch und liebe Grüße nach Berlin.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.com npla.de.